D-Radio Wissen 100.
Mit dem Wingsuit von Bergen springen, in unfassbare Tiefen tauchen ohne Sauerstoff, Riesenwellen surfen. Bei den meisten Extremsportlern fragt man sich ja schon, sind die wahnsinnig oder irgendwie doch lebensmüde? Wenn man aber genau hinschaut, dann merkt man, die meisten von denen sind Vollprofis, bereiten sich Jahre vor, körperlich, mental, logistisch, versuchen jedes Risiko so gut es geht zu minimieren. Sie setzen auf Können und auf keinen Fall auf Glück. Das ist auch in der nächsten Geschichte so. David Göttler aus München und Kazuya Hiraide aus Tokio sind Vollprofis, Top-Bergsteiger. Sie wollen eine Route klettern, die vor ihnen noch nie jemand versucht hat. Die eisige Nordwand der Amar Dablam im Himalaya. Die beiden haben alles richtig gemacht, sind mit dem Leben davongekommen und trotzdem gescheitert. Wolfgang Schiller erzählt ihre Geschichte.
Die Amar Dablam ist so etwas wie das Matterhorn des Himalaya.
Die Amar Dablam ist sicher einer der formschönsten Berge, die es auf unserem Planeten gibt.
Eine Pyramide, 6814 Meter hoch, die nach vier Seiten gleichmäßig steil abfällt. Eines der Wahrzeichen der Kumbu-Region in Nepal. Mit einer atemberaubenden Aussicht auf die anderen Wahrzeichen, den Everest oder den Lhotse.
Deswegen ist sie so berühmt, deswegen wollen da so viele hin und deswegen war auch bei mir immer der Wunsch da, irgendwann mal auf die Amar Dablam zu steigen, irgendwann eine Tour an der Amar Dablam zu machen.
Die Amar Dablam ist einer der beliebtesten Berge des Himalaya. Nur auf dem Everest und dem Chooyo waren noch mehr Menschen. Die Nordwand der Amar Dablam allerdings ist bisher überhaupt nur zweimal bezwungen worden. David Göttler und Kazuya Hiraide wollen die Dritten sein, auf einer neuen Route.
Zu dem Zeitpunkt gab es eine Tour durch diese Wand und wir haben gesagt, da ist noch Potenzial für eine neue Tour und das war unser Ziel, eben durch diese 1800 Meter hohe Wand. Das ist sehr vergleichbar mit einer Eiger-Nordwand zum Beispiel.
Eine Wand, das ganze Jahr ohne Sonne, in weiten Teilen von Eis überzogen, ständig Lawinen, Schneerutsche, Steinschlaggefahr. Es gibt nicht viele Bergsteiger, die so etwas überhaupt klettern können. David, der erfahrene Bergführer aus München, und Kazuya, der im Jahr zuvor die höchste Auszeichnung im Bergsport, den Pio de d'Or, erhalten hat, gehören zweifelsfrei dazu. Trotzdem würde man meinen, so eine schwere Tour, wo man auf Leben und Tod aufeinander angewiesen ist, die klettert man nur mit einem vertrauten Bergpartner. Aber David und Kazuya sind zum ersten Mal gemeinsam unterwegs, damals im Herbst 2010. Es hat sich eher zufällig ergeben.
Wir haben uns 1,5 Jahre davor kennengelernt in Pakistan und ich bin gerade vom erfolglosen Versuch am K2 mit der Gelinde Kaltenbrunner rausgegangen und er war mit Veikka Gustafsson, das ist ein finnischer Bergsteiger, mit dem ich schon mal zusammen unterwegs war an einem 8000er, mit dem wäre er am G2, glaube ich, oder Broad Peak damals. Er hat uns vorgestellt und wir haben uns sofort gut verstanden und wir haben genau dasselbe Alter, wir haben dieselben quasi Hobbys in dem Sinne, dass wir beide auch kamerabegeistert sind und man hat sofort gespürt irgendwie, dass das irgendwie passt als Team.
David hat mir damals Tipps gegeben für den Gaurishankar, einen 7000er in Nepal. Er hatte den Berg damals gerade erst bestiegen.
Es ist nicht leicht, Kazuya Hiraide zu interviewen. Er ist fast das ganze Jahr im Himalaya unterwegs, also habe ich ihm per E-Mail Fragen auf Englisch geschickt. Er hat auf Japanisch geantwortet. Das ist die Übersetzung.
Ich war mehr von der Idee angezogen, mit jemandem aus einem anderen Land zu klettern. Der Berg war für mich nicht so wichtig.
David und Kazuya bereiten sich gewissenhaft vor. Trainieren Kraft, Ausdauer, Technik, besprechen, was und wie viel sie an Ausrüstung brauchen und planen die neue Route, auf der sie die Wand bezwingen wollen. Kazuya in Tokio, David in München.
Erstmal einfach auf dem Papier eben. Ich habe super gute Bilder von der Wand und dann studiert man diese Bilder und man lernt im Laufe quasi so eines Bergsteigerlebens irgendwie auch diese Bilder zu lesen. Ist wie eine Straßenkarte für uns, ja, wo man sieht, okay, hier könnte eine Verbindung sein von dem einen Schneefleck zum anderen und hier könnte es ein bisschen schwieriger sein und hier müssen wir irgendwie Eis klettern und dann könnte man hier über diese Rampe zu dem Punkt kommen und so weiter. Und so hat man so eine Idee quasi und die muss man dann, wenn man vor Ort ist, mit dem Fernrohr, mit den aktuellen Verhältnissen eben anpassen.
Mitte Oktober mieten sie sich in einer Lodge in Chukung gegenüber der Amar Dablam ein. Sie machen ein paar leichtere Touren, um sich an die Höhe zu gewöhnen, prüfen die Schneeverhältnisse auf benachbarten Bergen und am Fuß der Wand. Und sie haben keine Bedenken, der Schnee ist gut und hart.
Ganz unten in der Wand, wo überhaupt keine Sonne hinkommt, der Wind überhaupt nichts eigentlich macht, wenn da der Schnee kletterbar ist, in dem Sinne, dass er hart genug ist, dann wird er weiter oben, so war unsere Überlegung, immer fester, weil dort dann mehr Wind ist, mehr Sonne, mehr Wärme reinkommt und dadurch einfach der Schnee besser umgewandelt wird. Und wenn ich im Nachhinein jetzt drüber nachdenke, fällt es mir schwer, da einen Fehler zu sehen. Und wenn ich nicht wüsste, was am Ende eben passiert ist, dann würde ich fast jedes Mal sagen, Logo, probier mir wieder irgendwie.
Das ist ihr Plan. Sie wollen durch die Wand zum Nordgrat klettern und auf diesem dann die letzten Höhenmeter zum Gipfel aufsteigen. Runter wollen sie auf der anderen Seite des Berges über den gut gesicherten und vielbegangenen Normalweg. Anfang November ist auch das Wetter endlich gut genug. Mindestens 5 Tage soll es klar und stabil bleiben. Sie verabschieden sich von ihrem Wirt und steigen zum Wandfuß auf. Dort schlagen sie ihr Zelt auf. Am nächsten Morgen geht es los.
Wir hatten vom Tenzing so Räucherstäbchen und so heiligen Reis und so 4 Bilder, die ich jetzt immer noch habe, von Lamas eben so als Talisman eben. Und der Tenzing hat uns noch am Tag davor gesagt, ja, wir müssen auf alle Fälle eben diese Reiskörner jedes Mal unter unser Zelt irgendwie oder ins Zelt so 2, 3 reinlegen und immer so in die Luft schmeißen und dann diese Räucherstäbchen irgendwo unten am Wandfuß noch anzünden. So eine kleine Pusche heißt es eben machen. Und das haben wir eben gemacht und dann sind wir eingestiegen.
Es ist der 4. November 2010. Es ist kalt und klar.
Wir sind aber genial gut vorangekommen. Wir sind wirklich so am laufenden Seil, sagt man quasi, dass wir nicht immer Standplatz gemacht haben, sondern oft einfach so Zwischensicherungen und dann weitergeklettert sind, sodass wir schneller höher gekommen sind.
Es ist von vornherein klar, dass sie die Wand nicht in einem Tag durchsteigen werden. Schon vorher haben sie sich auf Fotos Stellen ausgeguckt, die für ein Biwak geeignet wären. Eine Rinne, ein Sims, irgendetwas, wo die Wand mal etwas flacher sein könnte.
Und sind immer zu den Stellen hingekommen und dann war das aber wieder steil und wieder kein Platz und sind immer weiter geklettert und irgendwann habe ich zum Beispiel gesagt, wir müssen jetzt halt irgendwas nehmen, weil es wird einfach zu spät, wir müssen Wasser schmelzen, wir müssen wieder ein bisschen regenerieren, wir müssen was essen, was trinken. Und so haben wir dann relativ spät an dem ersten Tag dann irgendeinen Platz ausgesucht, haben da angefangen mit den Eisgeräten so eine kleine Plattform zu hacken. Und am Ende war das wirklich nur so 2 Stühle groß irgendwie. Und wir haben das Zelt hingehängt, nicht mal mit der Stange, sondern einfach nur so als Schutz quasi. So, das ist so im Wind geflattert und saßen dann so quasi Schulter an Schulter gelehnt unter dieser Zeltplane. Und wir am Anfang gesagt, oh mein Gott, ich glaube, ich kann überhaupt nicht schlafen. Und dann immer bei einem kleinen Schneerutsch, der von oben kam, hat man jedes Mal gedacht, oh Gott, jetzt kommt irgendwie eine Lawine oder irgendwas, weil es ist diese riesige Wand über einem.
Sie hängen an ein paar Eisschrauben und den Eisgeräten, den kurzen Pickeln zum Eisklettern. Unter ihnen hunderte Meter Abgrund, über ihnen hunderte Meter Fels und Eis.
Oh mein Gott, was für ein ätzender Platz. Das ist die schlimmste Biwaknacht, die wir jemals haben. Und dann sind wir aber ruckzuck, wir haben ein bisschen was gekocht, was getrunken, gegessen, sind ruckzuck eingeschlafen und haben wirklich perfekt geschlafen da irgendwie im Sitzen, weil wir waren einfach so fertig schon. Haben dann am Morgen aufgewacht und dann macht man so, dann vergisst man wieder so ein bisschen, wo man ist, und dann macht man so das Zelt auf und plötzlich schaut man so runter und denkt so, oh, 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 da geht es ganz schön runter.
Auch am zweiten Tag kommen sie gut voran, meist dann auch die schwierigste Stelle in der Wand.
Und es war echt nochmal Gewühle und der Schnee ist schon ein bisschen anders geworden in der Seillänge und zwar so ein bisschen, alles so ein bisschen hohl hinten, das Eis nur noch ganz dünn immer, man konnte noch dran klettern, aber ich kann mich an Standplätze erinnern, wo wir wirklich die Eisschrauben nur noch so zur Hälfte irgendwie reingebracht haben und die dann also nicht mehr wirklich viel halten und man hat die dann wieder hintersichert nochmal mit dem Eisgerät.
Aber weil die Stelle so schwer zu sichern ist, brauchen David und Kazuya viel mehr Zeit als geplant. Sie müssen noch einmal in der Wand übernachten. Der Biwakplatz ist diesmal zwar etwas besser, aber auch diese Nacht verbringen sie im Sitzen und sie schlafen deutlich schlechter.
In der Wand hast du immer dieses Gefühl, dass du irgendwie leicht bedroht bist von Sachen, die von oben runterkommen können. Wenn da oben irgendwo ein Schneerutsch, ein kleiner anfängt, kann der plötzlich riesengroß werden. Und wenn er genau in der Rinne ist, wo du stehst, nimmt er dich mit und schwappt dich aus der Wand raus. Oder wenn das Wetter plötzlich doch umschlägt, bist du da auch in einer Situation, wo von oben alles auf dich kommt eben und sich das sammelt wie in so einem Trichter.
Am nächsten Tag geht es nochmal sehr steil weiter. Aber der Schnee ist wieder besser.
Und dann hat sich's angefangen zurückzulegen und wir haben irgendwie gespürt, okay, wir kommen jetzt langsam an den Grat und wir sind mal bald wahrscheinlich irgendwie aus dieser Wand raus.
Nach 4 Tagen im eisigen Schatten erreichen sie gegen Mittag des 6. November auf 6450 Metern den Grat.
Und das Erste, was uns erstmal so einfach diese Last von den Schultern gefallen ist, eben aus dieser Wand, eben aus dieser Kälte, aus diesem Schatten irgendwie rauszukommen und die Sonne zum ersten Mal genießen. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Sonnenstrahlen irgendwie, oh, es hat sich so gut angefühlt da irgendwie. Und dann zum ersten Mal auch wieder so ein bisschen irgendwie mal flach zu stehen, weil die Wand ist einfach alles irgendwie 60 Grad oder steiler. Und da endlich mal wieder einfach so normal zu stehen und den Rucksack einfach mal so runter zu tun, ohne dass man ihn irgendwo hinhängen muss und so. Und das genießt man dann auch wirklich eben. Du bist dann wirklich so, wow, Luxus.
Und sie glauben, sie haben es geschafft.
Und da waren wir uns wirklich, zu dem Zeitpunkt waren wir uns sicher, wow, hey, wir haben einfach hier eine Wahnsinnstour irgendwie erst begangen und jetzt müssen wir nur noch quasi in Anführungsstrichen diese 400 Höhenmeter hoch zum Gipfel gehen. Da muss man mal ein bisschen spuren, aber kommen keine Schwierigkeiten in dem Sinne mehr technischer Natur.
Was sie in dem Augenblick nicht wissen, tatsächlich sitzen sie in der Falle. Denn der Schnee auf dem Grat ist anders, als sie erwartet haben. Kein kompakter, fester Altschnee, sondern sogenannter Schwimmschnee. Der bildet sich manchmal, wenn die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Schneeschichten recht groß sind. Schwimmschnee ist so grobkörnig und locker, dass man darauf nicht gehen kann. Die Amerikaner nennen diesen Schnee auch Sugar Snow, weil er wie Kristallzucker durch die Finger rinnt. David und Kazuya sinken bei jedem Schritt bis zur Hüfte ein.
Ich bin nicht vorwärts gekommen und der Kazuya hat es probiert und ist nicht vorwärts gekommen. Wie so Sand, wo man sich einfach so hoch und jedes Mal tritt man wieder nach unten. Also kein Zentimeter ist man höher gekommen. Der ist nicht fester geworden. Auch oft wird dann Schnee, wenn man dann öfters drauf geht, wird er fest und man kommt langsam vorwärts. Aber wir hatten dort keine Chance.
David probiert es auf der anderen Seite des Grats, wo der Schnee etwas fester ist. Aber leider nicht stabiler. Schon nach wenigen Schritten löst er eine Lawine aus und rauscht 15 Meter in die Tiefe. Zum Glück steht Kazuya auf der anderen Seite des Grats und kann David halten.
Klar, wenn ich da kein Seil gehabt hätte und Kazuya da neben mir gestanden wäre, wären wir da beide die 1800 Meter auf der anderen Seite runtergefallen.
Nach Süden, rechts hinauf auf den Gipfel, kommen sie nicht. Ihnen bleiben 2 Möglichkeiten. Sie könnten versuchen, links hinunter auf dem steilen Nordgrat abzusteigen. Aber den Weg kennen sie nicht. Es gibt keine Spur, der sie folgen könnten. Der Wind hat den Schnee zu hohen Gebilden verweht, die oft über den Abgrund ragen, ohne dass man das von oben immer erkennen kann. Tritt man versehentlich auf so eine überhängende Stelle, bricht man ab und stürzt in die Tiefe. Trotzdem probieren sie es 100 Meter nach unten. Aber für so einen Abstieg im Tiefschnee haben sie viel zu wenig Ausrüstung dabei. Bleibt der Abstieg zurück über die Wand.
Aber in dieser Wand mit Fels, da hätten wir unglaublich viel Felshaken gebraucht, unglaublich viel Felsmaterial, vielleicht sogar Bohrhaken oder sowas, dass man da zurückgekommen wäre. Und wir haben gesagt, also das Runterklettern, auch wieder 3 Tage in diese schattige Wand. Der Kazuya hatte zu dem Zeitpunkt schon einen schwarzen Daumen irgendwie oder einen leicht angefrorenen Daumen und die Zehen. Und da haben wir gesagt, dass wir das quasi irgendwie überleben, wäre relativ gering die Chance.
Ein Jahr früher wäre das ihre einzige Chance gewesen. Aber seit 2010 gibt es 2 Hubschrauber in Nepal, die in der Lage sind, Menschen aus Höhen bis 7000 Metern zu retten. Schweizer Luftretter der Air Zermatt haben sie zusammen mit der nepalesischen Fishtail Air aufgebaut.
Und das war dann unsere Rettung in dem Sinne. das Glück mittlerweile im Kombo war für uns, dass das alles mit einem normalen Handynetz abgedeckt ist. Und wir hatten ein ganz normales Handy dabei und wir hatten das nicht dabei, um Hilfe zu holen. Also wir steigen in so eine Wand nicht ein, mit einer der möglichen Optionen von dem Berg zu kommen, indem wir sagen, ja, lass uns einen Helikopter zu rufen. Also das ist so beschämend. Und das ist das Letzte, was mit dem plant man nie im Vorfeld, weil es zeigt davon, dass man eben in dem Sinne versagt hat, ja, als Bergsteiger, als Profibergsteiger, wenn man sich bei sowas retten lassen muss, wo wir eben nicht mal irgendwie nicht einen Unfall hatten oder sowas, hat sich keiner von uns den Fuß oder den Arm gebrochen oder irgendwas.
Kapitän Sabin Basnet und sein Helfer Purna Awale versprechen, am nächsten Tag in der Früh zu fliegen, wenn das Wetter gut ist.
Und wir haben gedacht, wow, Wahnsinn, die kommen und holen uns, und unglaublich. Und dann lagen wir die ganze Nacht wirklich mehr oder weniger wach, haben bei jeder Windböe, sind erschrocken irgendwie, haben wieder rausgeschaut, ob es zugemacht hat, ob es quasi Wolken gegeben hat oder ob der Wind aufgefrischt ist oder ob es nur so eine kleine Brise war. Und waren dann am Morgen nach dieser endlosen Nacht wirklich unglaublich erleichtert, als wir rausgeschaut haben, und so ein perfekter Sonnenaufgang, ein unglaublich schöner Tag. Man schaut dann rüber eben auf den Everest, auf den Lhotse, auf den Nupze, wirklich ein Wahnsinnsausblick von dort oben. Und haben dann auch schon echt bald irgendwie so den Helikopter gehört, dass der gekommen ist.
Wegen der großen Höhe kann der Hubschrauber immer nur einen aufnehmen. David und Kazuya spielen Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier. David gewinnt. Er darf als Erster in den Hubschrauber.
Und dann kam eben der Hubschrauber, ist dort angeflogen, hat dann mit einer Kufi quasi auf diesem Grat mehr oder weniger geparkt, aber also so gehovert, eben in der Luft gestanden. Und dann geht die Tür auf, so eine Schiebetür auf der Seite, macht der Purna Awale, das ist der Flughelfer, macht die Türen auf und bedeutet mir so, dass ich reinsteigen soll. Und ich sprinte da hoch dann, weil das war so ein bisschen eine kleine Anhöhe von diesem Platz, wo wir gewartet haben. Also ich sprinte dann so hoch, das sind 4-5 Schritte, und dann steige ich in den Helikopter ein und setze mich hinten hin und sage, okay, wir können losfliegen. Hey, wow.
In einer halben Minute ist David unten im Grünen, vor der Lodge in Chukung, von wo sie 4 Tage vorher aufgebrochen sind. Von der Notlage, in die David und Kazuya geraten sind, hat von den anderen Bergsteigern dort natürlich noch keiner etwas mitbekommen.
Jeder hat geschaut, was da los ist, weil er gestanden mit meinem Steigeisen, mit dem dick eingepackt, mit der Schneebrille, wie vom All irgendwie quasi, da plötzlich gelandet und stand da und ich konnte mein Glück nicht fassen.
Auch für Kapitän Sabin und seinen Rettungshelfer Purna Awale ist das ein besonderer Moment. Alle Einsätze bisher sind sie zusammen mit den Schweizern geflogen. Heute fliegen sie ihren ersten Rettungseinsatz allein.
Und ich kann mich erinnern, wo ich eben da runtergeflogen bin mit ihnen, haben sie wirklich so sich gegenseitig so High Five und mir irgendwie so High Five nach hinten gemacht und waren total irgendwie so, ja, jetzt wäre es unsere erste Rettung irgendwie alleine. So.
Nachdem sie David abgesetzt haben, fliegen Sabin und Purna wieder hinauf, um Kazuya zu holen. David baut seine Kamera auf, er will diesen Moment filmen. Von Chukung aus hat man einen direkten Blick auf den Grat. Rechts die schattige Nordwand, links die Ostwand in der Morgensonne.
Hab das dann so mich auf die Kamera konzentriert und da gefilmt, und das ist uns dann schon weit weg da irgendwie. Man sieht aber den Helikopter, wo er hinfliegt und so. Und der ist dann wieder an dieselbe Stelle geflogen. Ich habe auch genau gewusst, wo die Stelle irgendwie ist, wo wir rauskamen auf dem Grat. Und dann hat man plötzlich den Helikopter nicht mehr gehört. Also war dann irgendwie dieses ferne, war plötzlich weg. Und dann habe ich gewartet und gewartet, auf die Kamera geschaut, weil da konnte ich so ein bisschen reinzoomen, habe ich nichts gesehen irgendwie. Und dann man hat einfach nichts mehr gewartet, war kein Geräusch, kein nichts. Und dann bin ich zu den anderen Dreckern und habe die gefragt, habt ihr gesehen, wie der Helikopter weggeflogen ist? Und alle haben gesagt, nee, der ist dort oben noch, der ist da gelandet. Und dann habe ich gesagt, der kann dort nicht landen, der kann dort nicht den Motor ausstellen, definitiv nicht. Dann ist mir langsam eben so das gekommen, irgendwas musste passiert sein.
Es dauert eine halbe Stunde, bis klar ist, der Hubschrauber ist abgestürzt. Auf dem Film sieht man später, wie er kurz über dem Grat schwebt. Dann steigt eine weiße Schneewolke auf und die Maschine verschwindet links hinter dem Grat in die Ostwand. Ein anderer Hubschrauber entdeckt kurze Zeit später das Wrack.
Also für mich war klar, der Kazuya ist auch ums Leben gekommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wenn dort oben beim Landemanöver, weil das ist das Gefährliche, wenn dort oben der Helikopter irgendwie abstürzt, dann hundertprozentig ist der Kazuya auch mit quasi abgestürzt und ums Leben gekommen.
Normalerweise würde ein Rettungshubschrauber Verunglückte an so einer Stelle mit einem langen Seil, einer sogenannten Longline, bergen. Der Hubschrauber bliebe in sicherer Entfernung zum steilen Gelände. Die Technik haben Sabin und Purna zwar schon geübt, aber noch fehlt den beiden die Ausrüstung für die nötige Funkverbindung zwischen Retter und Pilot. Sabin und Purna versuchen deshalb auch bei Kazuya das gleiche Manöver, das bei David gerade noch so gut geklappt hat. Aber diesmal gelingt es Sabin nicht, den Helikopter in einen stabilen Schwebeflug zu bringen. Das ist in der dünnen Luft in dieser Höhe ziemlich schwierig.
Der Helikopter war viel weniger stabil als vorher, als er David gerettet hat. Er ist viel zu weit über das Ziel hinausgeflogen.
Er hat mir eben erzählt, dass in dem Moment, wo er mehr oder weniger einsteigen wollte, quasi der Helikopter immer näher zu ihm so gekommen ist. Ja? Und das muss man sich vorstellen, wir sind so in dieser Mulde gewesen und sind zu dem Helikopter, wo er mich auch abgeholt hat, es war so leicht erhöht, da sind wir dann so mit diesen 3 Schritten nach oben gegangen. Und in dem Moment quasi, wo er so hochgehen wollte, kam dann diese Kufe von dem Helikopter auf Augenhöhe immer näher zu ihm. Also er konnte dann plötzlich nicht mehr einsteigen. Und dann hat er sich geduckt mit dem Kopf, weil die Kufe ihm sonst irgendwie ins Gesicht gekommen wäre.
Und als der Helikopter dann seitwärts gedriftet ist, ging plötzlich eine Schneewolke auf und alles wurde weiß.
Und in dem Moment ist dann der Rotor an den Grat gekommen, weiter oben. Und durch diesen Impact, durch den Schwung, ist der Helikopter dann nach hinten quasi wirklich 30, einen halben, 50 Zentimeter über seinem Kopf stehen, nach hinten weggefallen und quasi mit so einer Rückwärtsrolle über seinem Kopf eben diese 1800 Meter Wand nach unten gestürzt.
Und dann konnte ich den Hubschrauber in die Tiefe fallen sehen. Ich habe sofort verstanden, was passiert ist. Wenn ich mich in den Helikopter eingeklinkt hätte, wäre ich mit in die Tiefe gerissen worden. Mir ist das Blut in den Adern gefroren. So knapp bin ich dem Tod entkommen.
Nach dem ersten Schock ruft Kazuya David auf dem Handy an. Große Erleichterung, er lebt. Aber wie Kazuya jetzt noch retten? David versucht es überall, beim japanischen Militär, bei der japanischen Botschaft. Aber niemand traut sich zu fliegen. Und ein Abstieg allein ist für Kazuya nicht möglich.
Am Tag des Unfalls konnte ich mehrere Helikopter sehen, die nach dem abgestürzten Hubschrauber suchten. Aber keiner kam in meine Richtung.
Es gab, wie gesagt, in Nepal zu dem Zeitpunkt noch einen einzigen Helikopter, der diese Leistung wirklich gehabt hat, dort oben zu fliegen. Und auch der Pilot, der Captain Siddhartha, der wurde auch von der Air Zermatt ausgebildet, aber der hat auch gesagt, hey, das ist irgendwie, mein bester Freund kam da gerade ums Leben, mehr oder weniger, und ich kann es nicht fliegen irgendwie, das ist zu riskant. Was wir auch verstehen und akzeptieren müssen natürlich. Auf der anderen Seite mag man das in dem Moment aber nicht akzeptieren.
Kazuya verbringt eine weitere Nacht auf dem Grat. Als er aufwacht, hört er einen Helikopter kommen.
Als der Helikopter kam, bedeutete mir der Pilot, dass er mich von der Unglücksstelle nicht retten könnte. Er ließ ein Seil runter, damit konnte ich zu einer etwas tieferen Stelle klettern und von dort wurde ich gerettet.
Dann ist eben der Captain Siddhartha, der beste Freund von den Verunglückten, alleine ohne einen Helfer, mit eben einem ganz leichten Setup von dem Helikopter, ohne Türen, ohne alles, ist dann hochgeflogen zu dem Grat und hat quasi im 7. Anlauf, weil er einfach auch so nervös war, eben dieses Manöver nochmal zu fliegen. Im 7. Anlauf mit, ich glaube, dem letzten Tropfen irgendwie Kerosin im Tank, hat dann den Kazuya dort oben gerettet. Und somit haben wir beide sind diese Amada Blam entkommen oder sind da irgendwie noch am Leben, aber natürlich zu einem Preis, den ich gerne zurückzahlen würde oder wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, anders mir wünschen würde, aber das geht nicht.
Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, im Tourenbericht, den David für seine Alpenvereinssektion geschrieben hat, da habe ich mich das auch gefragt. Wenn Extrembergsteiger sich in gefährliches, schwer erreichbares Gelände begeben, gut. Aber müssen sie sich dann vom Hubschrauber retten lassen? Aus Höhen, wo das Fliegen wirklich gefährlich ist? um den Preis, dass dabei zwei Menschen sterben. Auf der anderen Seite, wie selbstverständlich ist es für uns, dass Skifahrer und Bergwanderer in den Alpen mit dem Helikopter gerettet werden? Das ist auch gefährlich für die Piloten. Und was ist nun wertvoller oder gerechtfertigter, auf präparierten Pisten carven oder eine schwierige Nordwand im Himalaya erklettern? In Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, werden Kapitän Sabin und Purna Awale wie Nationalhelden bestattet. David und Kazuya besuchen danach die Familien der Toten. Und was sie da erleben, damit hätten sie nicht gerechnet.
Sie sind beide eben Hindus, beide hinduistische Familien. Und für einen Hindu ist es die beste Art, quasi zu sterben oder ums Leben zu kommen, indem man quasi ein anderes Leben rettet. Dadurch kommt man direkt aus diesem Wiedergeburtskreislauf raus und quasi hat es das direkte Ticket ins Nirvana. Und dort hat die Frau vom Captain Sabin, die Witwe, quasi in dieser Trauerfeier, hat sie mir ein Geschenk gemacht. Wieso bekomme ich ein Geschenk irgendwie? Und so, ja, weil ich derjenige bin, der ihrem Mann quasi den Weg direkt ins Nirvana ermöglicht hat. Und das ist natürlich, wo ich diese unglaubliche Last, diese Schuld gefühlt habe, plötzlich so eine Geste. Da habe ich nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll in dem Moment. Und von Captain Sabin, die Mutter, hat mir gesagt, jetzt habe ich schon die Pflicht, das Leben für zwei weitere erfüllend und glücklich zu leben.
Die Familie von Sabin ist eine recht wohlhabende, angesehene Familie. Schon der Vater war Pilot. Auch er empfängt die beiden.
Der sitzt in so einem Raum, so ein kleinem Zimmer, alles rausgeräumt aus dem Raum, alles in weiß. Weiß ist die Farbe der Trauer für die Hindus. Und es wurde eben davor gesagt, ja, ist die Tradition, dass der Vater eben so und so viele Tage nur in diesem Raum sich aufhalten darf und nur quasi für irgendwie rausgehen an den Altar. Wer saß denn eben in der einen Ecke und so 2 Meter entfernt haben wir uns dann auf den Boden gesetzt, so im Schneidersitz. Und wussten nicht, ob wir jetzt halt anfangen sollen zu reden oder der Vater. Und es war dieses unglaublich gefühlte, ewig lange Schweigen. Und du hast diesen Drang, dass du dich vor ihm auf die Knie wirfst und dich entschuldigst und sagst, er soll dich strafen mit allem, was er will. Und es tut dir unglaublich leid und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und diese ganzen Sachen hast du im Kopf. Und weißt aber, du weißt nicht, ob du jetzt überhaupt reden darfst oder wird hier überhaupt geredet. Und so in diesem, das so. Und dann hat er plötzlich angefangen zu reden und er weiß eigentlich nicht, was er sagen soll. Und er ist unglaublich traurig, aber er weiß, dass wir nicht dran schuld sind und er würde uns eigentlich gerne zum Essen einladen, aber er darf das im Moment nicht durch seine Dinge und wenn wir das nächste Mal kommen, dann möchte er, dass wir kommen zum Essen und so ging das Gespräch dann los und dann haben wir über alles Mögliche geredet, eben über die Ausbildung vom Captain, über seinen Sohn einfach, was er für ein Mensch war, weil wir haben den ja überhaupt nicht gekannt. Ich habe den ja eine halbe Minute in seinem Fliegeroutfit gesehen, ohne dass ich irgendwie 2 Worte mit ihm gewechselt habe und plötzlich war ich bumm in dieser Familie drinnen. Und das war das Beste, was auch uns hätte natürlich passieren können. Im Nachhinein bin ich unglaublich dankbar für diese Erfahrungen, weil das natürlich irgendwie mein Leben dann am Ende zumindest leichter macht.
Auch die Familie von Purna Awale empfängt die beiden Bergsteiger freundlich. Aber diese lebt in ganz anderen Verhältnissen.
Es ist eine ganz arme Familie. Der war nur Flugretter eben und die haben gerade ein Haus ein bisschen neu gebaut, hat 2 Söhne und die Frau, die konnten alle kein Englisch. Die waren gerade so auf der Schwelle, dass sie rauskommen und es quasi geschafft haben durch diese Vaterfigur, den Purna Awale, die es geschafft hat, zum Flughelfer eben aufzusteigen und endlich Geld verdienen und plötzlich ist der weg. Und du hast gemerkt, die waren verzweifelt. Sie wissen nicht, wie sie das nächste halbe Jahr überleben, mehr oder weniger. Und von dem her war für mich dann klar, okay, diese Familie, da habe ich die Verantwortung wirklich, mich zu kümmern und da wirklich zu schauen, dass es denen in Zukunft gut geht. Und mit der Familie von Purna Awale bin ich mittlerweile unglaublich gut befreundet. Jedes Mal, wenn ich in Nepal bin, besuche ich die.
David unterstützt die Familie bei der Ausbildung der Kinder. Rikesh, der älteste Sohn, wird, wenn mit den Papieren alles gut geht, noch in diesem Jahr zum Studium nach Deutschland kommen. David hat später einige böse E-Mails bekommen. Ob es nicht besser wäre, wenn er jetzt tot wäre. Solche Sachen. Besonders viele kamen, als das Schweizer Fernsehen eine Dokumentation über den Aufbau der nepalesischen Luftrettung ausgestrahlt hat. Von Bergkameraden oder den Schweizer Luftrettern ist er nicht kritisiert worden.
Vielleicht wäre es leichter für mich, wenn ich einen Fehler finden würde, irgendwie, um das dann zu akzeptieren und zu sagen, okay, den Fehler kann ich das nächste Mal vermeiden. Aber von den Verhältnissen im Vorfeld fällt es mir schwer, quasi da zu sagen, hätte ich was anders gemacht.
Das ist ja gerade das Tragische an der Geschichte von David und Kasuya. Die beiden haben sich eigentlich nichts vorzuwerfen. Und trotzdem tragen sie schwer am Tod der zwei Menschen, die für ihre Rettung gestorben sind.
Wolfgang Schiller hat die Geschichte von David Göttler und Kasuya Hiraide aus Tokio erzählt.
D-Radio Wissen 100.